Es freut mich, dass wir unser Bibelstudium im Propheten Jesaja fortsetzen können und wir haben heute den Untertitel Niederlage der Assyrer. Wir erinnern uns, dass das prophetische Wort ein Licht ist in dieser dunklen Welt, bis dass der Tag anbreche und der Morgenstern hervorgehe und wir befreit werden aus der Finsternis, die es dann nicht mehr geben wird. Aber jemand wurde ja gerufen, dieser Lichtträger zu sein, und so hat Gott seine Propheten, sein Volk berufen, damit sie das Licht der Welt sind. Und wir erinnern uns, damit wir so einen Überblick nicht vergessen, dass Gott nahm den ersten König Saul, weil das Volk sich unbedingt einen König wünschte, wurde gefolgt von David, dann kam Salomo. Zu dieser Zeit führte Salomo den Götzendienst ein. Und unter seinem Sohn Rehabeam wurde dann Israel in zwei getrennt, in das Südreich und das Nordreich. Und das Nordreich, die 10 Stämme Israels, fielen von Gott ab. Der erste König führte den Götzendienst ein, dass man nicht mehr nach Jerusalem geht, zum Tempel. Und so verfiel in einigen Jahren das Volk und im Jahr 722 vor Christus kam es mit Israel zu einem Ende. Die Könige des Südreiches waren manchmal etwas besser, etwas gläubiger, aber auch sie schwankten hin und her, so dass es letztendlich auch mit ihnen ein Ende haben musste. 100 und etwas Jahre später wurde dann auch Juda verschleppt für 70 Jahre in die Gefangenschaft nach Babylon. Und der Prophet Jesaja, den wir studieren, der begann sein Werk im Jahre 740 vor Christus und ging bis ungefähr ins Jahr 690 vor Christus. Er wird hier in einer Situation, die dem König Hiskia, dem Sohn des Ahas, passiert, hinzugerufen, damit er sagt, was kommen soll. Wir wissen aus den letzten Betrachtungen, dass Ahas ein nichtgläubiger König war und Gott musste das Gericht über ihn bringen durch den König von Assyrien. Und so war Juda und Jerusalem ein Untertane des Königs von Assyrien. Aber Hiskia, der Sohn des Ahas, war ein bekehrter König und er begann und reinigte das Land vom Götzendienst und er machte sich auch vom König von Assyrien unabhängig. Weil wenn man abhängig von Gott ist, muss man keinem Menschen mehr dienstbar sein. Und das gefiel natürlich dem König von Assyrien nicht. Und so kommt er und erobert Juda und belagert auch Jerusalem. Und hier haben wir ein großes Heer, das dahin kommt und Jerusalem belagert. Sanherib will Hiskia einschüchtern durch den Rabschaken. Und ich hoffe, ihr habt die Geschichte in Jesaja 36 und 37 gelesen. Es gibt sie auch in den König und in Chronik. Es ist eine sehr interessante Geschichte, weil wir können aus ihrem Muster, aus dem Muster, was in dieser Geschichte passiert, das herausholen, was für unsere Tage wichtig ist zu verstehen. Auf wen verlässt du dich, denn dass du mir bist abfällig geworden? Da dieser Rabschake kommt und begegnet den 3 Gesandten des Königs an derselben Stelle, wo Jesaja das erste Mal den König Ahas begegnet. Das ist auch ein interessanter Platz, dort wo das Wasser, wo diese Leitung war, die in die Stadt führte, das Wasser, dort begegnete der Rabschake den 3 des Königs und er spricht natürlich nicht nur die Gesandten an, die aus Jerusalem herauskommen, sondern er schreit laut auf Hebräisch, sodass auch die Leute der Stadt, die auf den Mauern sind, hören, um was es geht. Und er schreit diesen Leuten zu und sagt ihnen, gehorcht Hiskia nicht. Das heißt, man kann also eine gute Kriegsführung führen dann, wenn man in das eigene Volk Uneinigkeit hineinbringt. Wenn man es dazu verführt, zu sagen, schaut, Hiskia verlässt sich auf seinen Gott, aber das wird ihm nichts nutzen. Deshalb ihr als Volk, wenn ihr euer Leben retten wollt, dann kommt raus und wir lassen euch am Leben, gehorcht Hiskia nicht. Mit anderen Worten, macht einen Aufstand gegen den König. Und Sanherib spottet Gottes, indem er sagt, lass dich deinen Gott nicht betrügen. Kann Gott betrügen? Natürlich nicht. Aber er sagt hier, lass dich deinen Gott nicht betrügen, auf den du dich verlässt und sprichst, Jerusalem wird nicht in die Hand des Königs von Assyrien gegeben werden. Das ist Einschüchterung und diese Einschüchterung führt dazu, dass man sich jetzt überlegen muss, was kann man tun? Und wichtig und entscheidend ist, dass man sich nicht einschüchtern lässt, sondern auf Gott verlässt. Und wenn ihr die Geschichte lest, das Volk bleibt treu, der Hiskia geht zu Gott, geht in den Tempel, er legt ihm die Sachen vor und Gott gibt ihm die Verheißung, dass nichts passieren wird. Sanherib wird nicht hineinkommen in die Stadt, sondern wenn man hier so sieht in Jesaja 37, 29, weil du denn wider mich tobtest, das ist jetzt die Botschaft Gottes durch Jesaja an den Sanherib, und dein Stolz herauf vor meine Ohren kommen ist, will ich dir einen Ring an die Nase legen und ein Gebiss in dein Maul und will dich des Wegs wieder heimführen, dass du kommen bist. In einer Nacht tötet der Engel Gottes 185.000 Soldaten. In der Geschichtsschreibung von Herodot steht, dass diese Menschen starben an einer Seuche, weil plötzlich die Mäuse auftrat. Kann ja sein. Hat ja schnell gewirkt, die Pest unter ihnen, dass sie in einer Nacht 185.000 Soldaten starben. So, das ist die Geschichte der Befreiung Jerusalems. Und jetzt wollen wir sie natürlich auf unsere Zeit anwenden, weil es geht ja nicht, dass wir die Geschichte kennen, sondern dass wir wissen, was hat sie uns heute zu sagen. Unsere Situation heute ist beschrieben in Offenbarung Kapitel 16, 13 und 14. Und ich sah aus dem Munde des Drachen und aus dem Munde des Tieres und aus dem Munde des falschen Propheten drei unreine Geister gehen, gleich den Fröschen. Wer ist der Drache? Er ist Satan, das wissen wir aus der Offenbarung. Dann das Tier, das wissen wir, das ist das Papsttum. Und wer ist der falsche Prophet? Das ist Amerika, wenn man alle Dinge der Prophetie kennt. Und von dort gehen aus drei unreine Geister gleich Fröschen. Zu welchem Zweck? Denn es sind Geister der Teufel. Ja? Die tun Zeichen und gehen aus zu den Königen und dem gesamten Kreis der Welt, sie zu versammeln in den Streit auf jenen Tag Gottes des Allmächtigen. Ja, hier kommen wir zu einer weltweiten Situation, die wir heute haben. Es ist beschrieben in der Prophetie, diese ganze Welt heute ist belagert. Und wie ist sie belagert? So ähnlich wie Assyrien Jerusalem einnimmt, weil was tut man? Man macht Angst, man schüchtert ein, man sagt, es ist kein Entkommen, außer die eine Lösung für alle. Wie sieht diese eine Lösung für alle aus? Natürlich völliges Vertrauen in die Pharmaindustrie oder insgesamt in die Industrie. Völliger Gehorsam den Besserwissern. Man kann eigene Meinung nicht mehr haben. Man darf auch nicht mehr selber denken, weil man ist ja nicht fähig dazu. Da gibt es andere, die das besser tun können für uns. Also sind wir ganz und klar gehorsam den Besserwissenden. Das individuelle Wohl muss für das gemeine Wohl geopfert werden. Das klingt ja ganz christlich, oder nicht? Klingt doch so verführend. Ich opfere mein Wohl für das Wohl des anderen. Man merkt aber nicht, dass das eine Katastrophe ist, dass das gar nicht geht. Wer sagt denn, wem oder was ist das gemeine Wohl für alle? Da ist doch einer, der das bestimmt. Der Drache über das Tier und über den falschen Propheten oder das Bild, was dann noch, wenn wir die Offenbarung tiefer studieren werden, hineinkommt. So, wir sind also, genauso wie Jerusalem belagert wurde von Sanherib, so ist jetzt die ganze Welt belagert von diesen drei Fröschen, den Geistern der Teufel. Und sie funktionieren und sie arbeiten, so wie sie immer gearbeitet haben, nämlich durch Angst, durch Einschüchtern, nach Möglichkeit, durch Zerrütten einer gegen den anderen. Aber es gibt eine Ausnahme. Doch eine Gruppe lässt sich nicht erschrecken oder einschüchtern. Das ist Israel. Und wenn ich jetzt hier Israel nehme, auch in der letzten Betrachtung, wo ich gesprochen habe über Israel, da geht es jetzt nicht um das physische Volk Israel, sondern um das, was hinter Israel steht, nämlich die des Glaubens sind. Die sind Abrahams Kinder, sagt die Schrift, und nicht die nach dem Fleisch Abrahams Nachkommen sind. So, Israel in der Bibel ist Christus und alle Nachfolger Christi sind Israel. Weil auch die Israeliten, die Treuen, sind Nachfolger Christi, weil sie durch den Glauben, allein durch ihn, erlöst und befreit werden können. Keiner kann ohne Jesus, der auch Israel ist, nicht erlöst werden. So, hier ist eine Gruppe, und ich nenne sie Israel, es sind die Treuen, die sich nicht erschrecken lassen, und sie haben die Verheißung in Jesaja 37, 31 und 32, denn die Erretteten vom Hause Juda und die Übriggebliebenen werden noch wiederum unter sich wurzeln und über sich Frucht tragen. Das heißt, Gott verheißt damals dem Hiskia und spricht auch in einem Brief an den Sanherib über Jesaja, dass Sanherib seinen Fuß nicht setzen wird. Er wird auch keinen Pfeil abschießen gegen Jerusalem. Sie werden errettet werden. Und er sagt, die Erretteten vom Hause Juda. Und jetzt geht's wieder in die Endzeit, auf die Zeit, die der Prophet beschreibt. Und die Übriggebliebenen werden noch wiederum unter sich wurzeln. Das heißt, sie werden nicht entwurzelt werden können aus ihrer Wurzel, die ja Christus ist. Und sie werden über sich Frucht tragen. Das ist die Frucht der Heiden, wie wir letztes Mal gesehen haben, die dieses Volk, das treu bleibt, eintragen wird. Denn von Jerusalem werden noch ausgehen, die übrig geblieben sind. Und jetzt geht es jetzt wiederum nicht um das Jerusalem auf Erden, weil das ist die Gefangene, sondern es geht um die Gläubigen, die an das himmlische Jerusalem glauben und wissen, dass das ihre Mutter ist. Und hier steht Jerusalem für das Volk Gottes, für Israel. Und aus ihr gehen aus die Übrigen und die errettet werden vom Berge Zion. Solches wird tun der Eifer des Herrn Zebaut. So, es gibt also einen Überrest, den alle Mächte dieser Welt, und wenn sie sich alle versammeln werden, sie werden treu sein, sie werden unbeweglich sein und sie werden sich auf ihren Gott verlassen, genauso wie Hiskia tat zu seiner Zeit. So, das ist die Perspektive, in der wir sind. Es gibt da nur noch die zwei Gruppen, Israel und Babylon. Und wenn Israel so gereinigt wird, dann werden sie viel Frucht tragen. Sie werden viele Menschen, die noch nicht endgültig sich unter den Gehorsam der Besserwissenden gestellt haben, sondern die noch selber für sich denken, sie werden an den Tagen, die jetzt folgen, nicht bestehen können, es sei denn, sie haben Gott zu ihrem festen Fundament, Gott zu ihrer Wurzel, auf der sie stehen. Ansonsten müssen sie dem ganzen Druck nachgeben. So, schauen wir das noch einmal von der Gesetzmäßigkeit ab, dass wir das nicht vergessen und wissen. Und ich tue mich hierhin, einfach damit jeder sich, der das sieht, sein Bild da hineinstellt. Als Gott den Menschen geschaffen hat, war er ein Kind Gottes. Seine Bedürfnisse waren geistiger und körperlicher Natur. Er hatte zwei Quellen bekommen, Gott für die geistliche und die Natur für die körperlichen Bedürfnisse, somit, dass er nach dem Gesetz das nehmen konnte, um es weiterzugeben und somit den Zweck seiner Schöpfung zu erfüllen. So war Adam geschaffen und er fiel ab von Gott und ändert sich jetzt und denkt, er ist selber Gott. Dadurch werden jetzt Satan und Menschen die Quelle seiner Abhängigkeit und sicherlich kann er so nicht mehr funktionieren und den Zweck seiner Schöpfung nicht erfüllen. So in dem großen Kampf, den einzigen Kampf, den es gibt, geht es um einen einzigen Punkt. Von wem bin ich abhängig für die Stillung meiner Bedürfnisse und für das Erfüllen meines Auftrags? Und da gibt es nur zwei Möglichkeiten. Entweder bin ich von Gott abhängig und nehme von ihm und lebe von ihm, oder ich bin abhängig von Satan und Menschen, die sich natürlich verstecken hinter Geld, Waren, Kraft und Einfluss. Es gibt also nur zwei Möglichkeiten. Der Abhängigkeit Gott oder ein Mensch, eine Regierung oder Geld oder Einfluss. Von wem? Von wem bin ich abhängig? Und in diesen letzten Tagen, diese Krise führt dazu, dass das hervorkommt, von wem man abhängig ist. Wäre der Hiskia abhängig gewesen von Sanherib, von Assyrien, dann hätte er sich ergeben müssen. Aber er hat es nicht getan, weil er war gottabhängig. So, gucken wir uns ein bisschen die Details der Abhängigkeit aus. Über die Zeit ist das Geld das geworden, was so darstellt die menschliche Abhängigkeit. Das heißt, wir alle brauchen Nahrung, wir brauchen ein Haus, eine Wohnung, eine Familie, Erziehung, Studium, Arbeitsstelle, Firma, Ehe, Kinder, Enkel, Transportmittel, Erbschaft oder Waren aller Art. So, wir sind gewohnt, dass wir diese frei nutzen, weil Gott in seiner Gnade das so weit geführt hat. Aber jetzt, in der Krise, wird die Schere enger. Das heißt, wem vertraue ich? Werde ich um der Bedürfnisse willen, die ich habe, abhängig bleiben von einem Menschen oder werde ich die Abhängigkeit verändern? Und wir alle wissen, dass wir innerlich verändert werden müssen. Ich brauche also eine neue Natur, um von Gott abhängig zu sein. Niemand, der nicht neu geboren ist, niemand, der nicht das Leben Jesu in seinem Leben hat, kann dem Sturm, in dem wir sind, widerstehen. Nein, sie werden alle fallen, die nicht an Christus und in ihm gewurzelt sind und die nicht wissen, wer sie sind, dass sie wissen, von wem sie abhängig sind. So, hier ist ein Kind Gottes abhängig von Gott, weil dann wird jetzt die Schere enger. Das heißt, man nimmt uns das, was wir haben, ob es die Waren sind, die Erbschaft, die Transportmittel. Weil wenn man jetzt nicht gehorsam ist, kann man ja nicht mehr mit dem öffentlichen Transportmittel gehen. Man kann nicht mehr fliegen, wenn man nicht seinen besonderen Pass hat und gewisse Dinge tut, die völlig irrsinnig sind, wie eine Maske in einem Umfeld zu tragen, wo das Umfeld diese Maske nicht bringt. Sie ist aber gleichzeitig gesundheitsschädlich. Wir müssen verzichten auf Kinder und Enkel. Und diese Tage fragte mich jemand, wie wird das sein, wenn zwei verheiratet sind? Der eine wird das Mahlzeichen annehmen oder sich unterstellen dem Führung des Menschen, gehorsam sein den Menschen und der andere nicht. Nun, Gott sagt, auch die Ehe wird nicht Bestand halten. Das heißt, wenn zwei zusammen in einem Bett schlafen, einer wird angenommen und einer wird verloren gehen. Das heißt, die Ehe ist keine Garantie. Auch sie muss aufgegeben werden, wenn es darauf ankommt. Die Arbeitsstelle. Man wird nicht mehr arbeiten können, wenn man sich nicht unterstellt. Weil so ist das System des Teufels gemacht. Es verspricht dir was Gutes, damit du dann folgst. Aber folgst du nicht, dann bist du in einer großen, großen Not. Dann kannst du nicht mehr arbeiten. Was machst du, wenn du nicht mehr in die Schule gehst, wenn die Kinder nicht in die Schule gehen können, weil sie nicht gewisse Anforderungen, die irrsinnig sind, erfüllen? Was macht man, wenn man die Familie nicht mehr besuchen kann? Kann man verzichten drauf? Am Ende wird Haus und Wohnung und auch Nahrung weggenommen. Und das alles hängt am Geld. Da ist noch etwas, was in der Geschichte des Hiskia vorkommt, im Kapitel 38 und 39. Und ihr könnt es auch im Chroniker und in Könige lesen. Der Hiskia wird todkrank. Nachdem er glücklich alles überstanden hat, gibt Gott ihm eine Krankheit und sagt, bereite dein Haus vor, du wirst sterben. Aber der Hiskia, so wie er als Mensch ist, ist nicht glücklich, weil er war damals noch in seinen 40ern, war nicht mal 50 Jahre alt. Und jetzt sagt ihm Gott, bestell dein Haus, dass du stirbst. In Vers 2, Kapitel 38 steht, da wandte Hiskia sein Angesicht zur Wand und betete zum Herrn und sprach, gedenke doch, Herr, wie ich vor dir gewandelt habe, in der Wahrheit mit vollkommenem Herzen und habe getan, was dir gefallen hat. Und Hiskia weinte sehr. Verständlich von der menschlichen Seite her. Jetzt kommt die Prüfung sozusagen, wo er auch sein Leben aufgeben soll. Und hier hat er eine Zurückhaltung. Und Gott gibt ihm noch 15 Jahre. Er macht ein Wunder, dass 8 Stunden der Tag länger dauert. Die Babylonier kommen zu Besuch und der Hiskia sagt nicht, dass es ein Wunder Gottes war, sondern er zeigt die Schätze, die er angesammelt hatte durch die Zerstörung der Götzen und was er alles hatte. Er erwähnt nicht, er lebt nicht für die Ehre Gottes. Geld, Haben waren das, was er vorzeigt. Nun, Gott muss, wenn es ums Leben geht, uns prüfen. Weil auch wenn es um unser Leben geht, zeigt sich letztendlich, dass das hier unsere Abhängigkeiten sind. Weil kannst du ohne Nahrung leben? Nein. Aber vertraust du auf Gott, dass er dir die Nahrung geben kann, auch dann, wenn ein Mensch sie dir versagt, dann ist alles gut. Aber Hiskia hatte ein Problem. Und Gott hat ihn da hineingeführt, sozusagen als letzten Schliff. Es war seine Prüfung. Er fällt. Aber so wie Petrus, sein Fall führt zu seiner kompletten, vollkommenen Bekehrung zu Gott. So reformiert Hiskia noch einmal in den letzten 15 Jahren seines Lebens sein Leben und er wird und sein Herz bindet sich an seinen Gott vollkommen. Ein ähnliches Bild haben wir mit Elia. Elia, der auch uns darstellt als letzte Generation, als die übrig gebliebenen. Elia hat einen großen Sieg hinter sich. Er hat Vertrauen gezeigt, Glauben bewiesen auf dem Berg Karmel. Und jetzt macht ihn die Isabel, schickt sie meinen Boten und erschreckt ihn und sagt, morgen um diese Zeit will ich mit dir so tun, wie du getan hast, mit meinen Priestern. Und Elia erschreckt sich und rennt um sein Leben. Ja, auch ihm offenbart Gott nach 40 Tagen dieser Wanderung, bis er zum Berg Horeb kommt und sagt, Elia, was suchst du hier? Wer hat dich hierher geschickt? Und Elia beklagt sich. Aber Gott nimmt seine Klage nicht an. Er sagt, du musst weiterarbeiten, Elia. Das Werk ist noch nicht vollendet. Du hast jetzt zwar in dieser Prüfung bewiesen, dass dir dein Leben noch lieb ist. Aber wenn du bereit bist, es zu geben, wirst du es nie verlieren. Und diese Begegnung mit Gott führt dazu, dass Elia ein vollkommener Mensch wird. Und er wird in den Himmel genommen, ohne dass er den Tod sieht. Genauso wie die 144.000, die heute in unseren Tagen übrig bleiben werden und nicht sterben, bis Gott kommt. Weil sie willig waren, auf wie viel zu verzichten? Auf all das, was anscheinend ihnen Sicherheit gab. Sie brauchten kein Geld, sie brauchten keine Nahrung, sie brauchten keine Wohnung, sie brauchen keine Familie oder Ehe, sie brauchen keine Ausbildung, denn sie leben aus Gott und für Gott. Das ist der Test des Elia, des Hiskia, und das ist auch unser Test in diesen Tagen. Wenn es so weit kommt, dass wir nicht willig sind, unser Leben zu lassen, haben wir nicht das Vertrauen auf Gott, das wir haben müssen, um in diesen Tagen zu bestehen. Weil in diesen Tagen kann nur der bestehen, der in Gott alleine sein Vertrauen hat. Jetzt möchte ich am Schluss noch den Unterschied zeigen zwischen Glauben und Anmaßung. Weil Satan hat immer eine Kopie, eine Fälschung der Realität. Und deshalb müssen wir wissen, weil in diesen Tagen kommt auch die Anmaßung sehr deutlich zum Tragen, die so aussieht, wie wenn sie Glauben wäre. Weil alles, was zählt, ist, auf wen vertraue ich, wem glaube ich. Deshalb muss ich wissen, den Unterschied. So, Gott hat uns in seinem Wort Verheißungen gegeben. Ich bin so dankbar. Ich bin ein sehr ängstlicher Mensch. Und nach meiner Bekehrung vor etwa 17,5 Jahren, gegen Ende des Jahres 2003, Anfang 2004, überkam ich plötzlich der Gedanke, dass Gott mich zur Ruhe legen würde. Ich habe schon immer Angst gehabt zu sterben. Und der Gedanke hat mich so gefesselt. Und dann habe ich gesagt, dieser Gedanke zerstört mich. Die Idee, dass Gott mich jetzt zur Ruhe legt, genauso wie Hiskia, mitten im Leben, 39 Jahre, da war ich gerade 40 geworden. Und da habe ich eine Verheißung bekommen zum neuen Jahr. Und die Verheißung ist aus dem Psalm 91. Und dort steht im Psalm 91, Vers 15 und Vers 16, er ruft mich an, so will ich ihn erhören. Ich bin bei ihm in der Not, ich will ihn herausreißen und zu Ehren bringen. Ich will ihn sättigen mit langem Leben und will ihm zeigen mein Heil. Eine fantastische Verheißung, nicht? Jetzt ist nun die Frage, glaube ich sie oder glaube ich sie nicht? Ich habe dann noch ein anderes Mal gebetet und Gott gebeten, dass er noch mal klar machen wird, er hat jetzt wirklich vor, mich zur Ruhe zu legen, dass ich sterbe. Und dann habe ich einen anderen Text gelesen, ich kann den, weiß ich jetzt gar nicht, war im Jesaja wahrscheinlich, sagt, ich werde dich tragen bis ins hohe Alter, bis du grau werden wirst. Jetzt, das ist die Verheißung Gottes. Und da ist jetzt mein Gedanke. Wie unterscheide ich jetzt, ob ich die Verheißung glaube im Glauben oder mit Anmaßung? Nun, der entscheidende Punkt ist, wo stehe ich? Bin ich im Willen Gottes, dann wirken die Verheißungen Gottes. Dann bin ich tatsächlich im Glauben und Vertrauen auf Gott. Bin ich nicht im Willen Gottes, das heißt, gehe ich nach meinem eigenen Gutdünken, dann meine ich vielleicht, das gilt für mich, aber letztendlich bin ich im Glauben und Vertrauen auf Menschen. Und in der Krise wird sich das zeigen, ob ich Glauben oder Anmaßung habe. So, in Krisenzeiten können wir uns entweder anmaßen, dass Gott uns bewahrt, oder wir können glauben an seine Verheißung. Wir brauchen in diesen Tagen Gottes Wort. Mehr denn je. Und es muss zu uns sprechen, wie wenn Gott vor uns steht und spricht. Und ich hatte schon vor Jahren, in dem Jahr auch, eine Verheißung bekommen. Die war aus Offenbarung Kapitel 3, Vers 8. Aber vor einigen Wochen habe ich sie wieder gelesen, weil ich in einer sozusagen bedrohlichen Situation war. Und jetzt lese ich diesen Text, den mir Gott schon lange gegeben hat, Und er sagt so: Ich weiß deine Werke. Siehe, ich habe vor dir gegeben eine offene Tür und niemand kann sie zuschließen. Das heißt, du kannst arbeiten, du kannst dein Werk tun, weil ich habe dir die Tür geöffnet und niemand kann sie schließen. Aber was ist der Grund? Es steht hier, denn du hast eine kleine Kraft. Und ich würde sagen, du hast einen kleinen Glauben. Das ist eine kleine Kraft. Und hast mein Wort behalten. Das heißt, du bist geblieben in meinem Willen. Und hast meinen Namen nicht verleugnet. Ich glaube, es gibt nichts Größeres, als von Gott sozusagen bestätigt zu werden. Zu sagen, mein Kind, du bist zwar, du hast eine kleine Kraft nur, du bist nicht, es ist nicht viel daran an dir, aber du hast mein Wort behalten. Du warst mir treu. Und du hast mich nicht verleugnet. Deshalb kannst du stehen. Und niemand wird dir widerstehen. Aber noch eine, ich habe viele Verheißungen Gottes, die ich so persönlich nehme. Die eine ist, ich war einmal in einer Situation, in einer schwierigen Situation wiederum und es war schon lange her, es war 2012. Und da habe ich das Wort Gottes genommen und ich lese dieses Wort als ein Wort, das zu mir spricht. Und hier steht im Josua Kapitel 1, ab Vers 5, es soll dir niemand widerstehen dein Leben lang. Wie ich mit Mose gewesen bin, also will ich auch mit dir sein. Ich will dich nicht verlassen, noch von dir weichen. Kann jeder diese Verheißung in Anspruch nehmen? Sicherlich. Aber was ist die Bedingung? Sei getrost und unverzagt, denn du sollst diesem Volk das Land austeilen, das ich ihren Vätern geschworen habe, dass ich es ihnen geben wollte. Sei nur getrost und sehr freudig, dass du haltest und tust alle Dinge nach dem Gesetz. Was? Nach dem Gesetz. Im Willen Gottes sein. Abhängig von Gott sein. Dass dir Mose, mein Knecht, geboten hat. Welche nicht davon, weiche nicht davon, weder zur Rechten noch zur Linken, auf dass du weislich handeln mögest in all dem, was du tun sollst. Und lass das Buch dieses Gesetzes nicht von deinem Munde kommen, sondern betrachte es Tag und Nacht, auf dass du haltest und tust alle Dinge nach dem, das da drinnen geschrieben steht. Alsdann wird dir gelingen in allem, was du tust, und wirst weislich handeln können. Siehe, ich habe dir geboten, dass du getrost und freudig seist. Lass dir nicht grauen und entsetze dich nicht, denn der Herr, dein Gott, ist mit dir in allem, was du tun wirst. Das ist Verheißung Gottes. Der Glaube muss sie annehmen. Der Glaube muss sie umsetzen. Das muss der Glaube tun. Aber er kann es ja nur tun, wenn er das Gesetz, und das Gesetz bedeutet, ich bin abhängig von Gott. Ich bin im Willen Gottes. Es geht nicht um mich, nicht um meine Erfolg, nicht um mein Leben, sondern es geht um das Werk meines Vaters. Wenn wir im Dienst unseres himmlischen Vaters sind, hat er uns verheißen, mit uns zu sein. Es gibt keinen Fall in der Bibel eines Menschen, der Gott vertraut hat, dass Gott ihn nicht geführt hat. Auch wenn er denn sein Leben gelassen hat am Ende, nachdem er sein Werk getan hat, so wie die Jünger es getan haben, wie Paulus gesagt hat, ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe Glauben behalten. Hat er was verloren? Er war siegreich sogar, als er seinen Kopf gab. So, wir haben nichts zu fürchten vor der Zukunft. Es sei denn, wir verlassen unseren Gott. Es sei denn, unser Herz klebt an einem Menschen und an einem Gut dieser Welt und will sein eigenes Leben retten. Kleben wir an Gott, ist unser Glaube an unseren himmlischen Vater gebunden, dann gibt es nichts, wovor wir uns fürchten sollten. Dann nehmen wir das Wort Gottes, so wie damals der Hiskia von Jesaja, so wie damals der Elia von Gott selbst, und gehen und tun das Werk und werden es mit seiner Kraft beenden. Weil wir sein Wort halten und seinen Namen, den wir tragen, nicht verleugnen. Amen.